Ich darf ganz herzliche Grüße mitbringen aus der Gemeinde in Gießen und möchte euch zusprechen Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mit mir den Abschnitt für die heutige Predigt aufschlagen. Er steht im Buch Nehemia in Kapitel 6 und den ersten Versen von Kapitel 7. Nehemia Kapitel 6, Abvers 1. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Kurz zum Hintergrund, Nehemia und die aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Israeliten bauen die Stadtmauer von Jerusalem wieder auf. Darum geht es im gesamten Buch Nehemia. Das Problem ist nur, es gibt einige Stammesfürsten im Umkreis von Jerusalem, die haben damit ein richtiges Problem. Und auch davon lesen wir heute direkt am Anfang Kapitel 6, Vers 1. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen, der kam mit einem offenen Brief in der Hand, darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerüchte hören. Darum komm, wir wollen miteinander beraten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabeels. Er hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Werken und der Prophetin Noadia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen zu jener Zeit die Vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen und auch von Tobia gelangen solche zu ihnen. Denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Schechanjas, des Sohnes Arachs, war und sein Sohn Johanan, die Tochter Meschulams, des Sohnes Berechjas, zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte. Und Tobia sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem. denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch Wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden auf seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der englische Schriftsteller C.S. Lewis, der hat im Jahr 1941 ein Buch geschrieben. Im Deutschen trägt das Buch den Titel Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Worum geht es in diesem Buch? Es besteht aus Briefen, die ein Dämon in Diensten des Teufels an seinen Untergebenen schreibt. Ja, sozusagen Briefe von einem Oberteufel an einen Unterteufel. Der Oberteufel heißt Screwtape und der Unterteufel Wormwood. Das Problem ist, der Wormwood, der soll einen jungen Christen von Gott wegziehen, aber irgendwie bekommt er es nicht so richtig hin. Und deswegen schreibt Screwtape diese Briefe, um genau das zu ändern. Um diesen jungen Christen von Gott wegzuziehen und dem Wormwood zu zeigen, wie das gehen soll. Natürlich ist das ganze Szenario fiktiv. Aber Lewis hat dieses Buch geschrieben, um uns Christen vor Augen zu führen, wie der Teufel versucht, uns als Gottes Kinder von Gott wegzuziehen. Und das Überraschende an diesem Buch sind die Strategien, die Screwtape vorschlägt. Screwtape sagt nämlich nicht, Wormwood, du musst die Menschen so richtig quälen. Füge ihnen am besten maximales Leid zu. Schicke ihnen die schlimmsten Krankheiten. All diese Dinge sind zumindest nicht die Sachen, die in dem Buch im Vordergrund stehen. Sondern Screwtape ist viel listiger. Eher so hintenrum, so richtig gewieft. Ein zentraler Satz lautet, der sicherste Weg in die Hölle, das ist der allmähliche, der sanfte. Angenehm zu gehen, ohne scharfe Kurven, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser. Und so geht es in dem Buch darum, wie es gelingen kann, Christen von Gott wegzuziehen. Gar nicht so sehr durch heftige Sünde, sondern mehr durch Ablenkung, durch Reichtum, durch Sorgen, durch ganz alltägliche Dinge. Unbemerkt, mit kleinen Schritten, eben hintenrum. Hier im Buch Nehemia lesen wir, wie Gottes Volk vor ungefähr 2500 Jahren die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut hat. Und das hat damals vor allem bedeutet, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Und Nehemia, der war der, der das angetrieben, der das vorangebracht hat. Und was hier passiert, ist nicht einfach irgendein Bauprojekt im Nahen Osten vor vielen Jahren. Jerusalem war Gottes Stadt. Mit dem Tempel, mit Gottes Haus in der Mitte. Und gerade deswegen hat der Teufel ein so großes Interesse daran, dass dieses Bauprojekt scheitert. Und deswegen beauftragt er auch Leute, die genau das für ihn durchziehen sollen. In diesem Fall ist es nicht Wormwood, es ist kein Unterteufel, sondern konkrete Menschen. Konkrete Menschen, die hier als Handlanger des Teufels dienen. Stammesfürsten, die im Umkreis von Jerusalem, um die Stadt herum leben. Ja, der Teufel wird uns in der Bibel dargestellt als der Feind schlechthin. Und seine Handlanger, die werden hier in Kapitel 6 als die Feinde bezeichnet, gleich in Vers 1. In den ersten 5 Kapiteln von dem Buch lesen wir dann davon, wie diese Leute versuchen, das Bauprojekt durch Macht und Gewalt zu unterbrechen. Aber es gelingt nicht. Ja, erst wird die Mauer halbfertig, das lesen wir am Ende von Kapitel 3, und jetzt ist sie ganz fertig. Kapitel 6, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war. Und für den Teufel bedeutet es, mit seiner Ich will die Mauer vorne rum zerstören, ist er gescheitert. Und deswegen stellt er jetzt in diesem Kapitel hier seine Taktik um. Wie sieht die neue Taktik des Teufels aus? Ja, hier in diesem ganzen Kapitel, in diesem ganzen Abschnitt fließt kein Tropfen Blut. Es wird auch von Seiten der Feinde kein wirklich böses Wort gesprochen. Ja, in den letzten Kapiteln, da lesen wir davon, wie sie lästern, wie sie spotten, wie sie drohen. Nichts davon hier. Taktikänderung. Ja, die neue Taktik, die erinnert ganz stark an Screwtape und seine Briefe. Ja, auch hier in Nehemia 6 werden sehr viele Briefe geschrieben. Und diese Briefe haben dasselbe Ziel wie all die Aktionen bisher. Sie wollen dazu kommen, dass das Bauprojekt endet. Aber jetzt eben eher so hinterlistig statt vorne rum. Und genau diese Taktiken des Teufels, um die soll es heute gehen, die wollen wir uns heute anschauen. Und das Ziel ist es, dass wir es lernen, diese Taktiken auch in unserem eigenen Leben zu durchschauen. Wo greift der Teufel dich durch die Hintertür an? Wo greift der Teufel euch als Gemeinde vielleicht durch die Hintertür an? Und wie können wir darauf reagieren, um in solchen Angriffen standhaft zu bleiben? Damit es beim Klopfen an die Tür bleibt und wir nicht aufmachen. Mein Thema für heute lautet, wenn der Feind an die Hintertür klopft. Und für diesen Fall zeigt uns der Abschnitt hier drei Dinge, wie wir darauf reagieren sollen. Das erste ist, erkenne seine Taktiken. Das zweite ist, widerstehe seinen Angriffen. Und das dritte ist, vertraue seinem Bezwinger. Ja, wenn der Feind im übertragenen Sinn mit dem Rambock bei dir durch die Haustür kommen will, dann stellt sich für dich nicht die Frage, ob du angegriffen wirst. Das ist dann ziemlich offensichtlich. Sondern dann stellt sich nur noch die Frage, wie soll ich reagieren? Aber bei den Angriffen durch die Hintertür ist es anders. Da ist nicht der erste Schritt, wie reagiere ich, sondern erstmal musst du merken, dass du überhaupt angegriffen wirst. Werde ich überhaupt angegriffen? Und wenn ja, wo und wie? Oder anders gesagt, vor dem Reagieren kommt das Merken. Und das ist der erste Punkt. Wenn der Feind an die Hintertür klopft, dann erkenne seine Taktiken. In diesem Kapitel hier finden wir nicht nur eine hintenrum Taktik des Teufels, sondern gleich vier. Und von diesen vier Taktiken können und sollen wir für unser Leben heute lernen. Und die erste Taktik, die wir hier sehen, ist ermüdende Wiederholung. Ja, wenn du Kinder hast, dann kennst du das ziemlich sicher. Und deine Kinder wollen was von dir. Und sie fragen, ob sie das dürfen. Und du sagst nein. Und dann fragen sie nochmal nach und du sagst nochmal nein. Und jedes Nein, was du sagst, kostet dich irgendwie Energie. Und dann fragen sie nochmal und irgendwann haben sie fünfmal gefragt und irgendwann siebenmal und du denkst dir, weißt du was? Komm, mach einfach. Und das sagst du dann auch so. Vielleicht weißt du ganz genau, jeder gute Erziehungsratgeber sagt dir, das ist ein No-Go, das so zu machen, denn es bringt deinen Kindern bei, ich muss nur oft genug fragen und dann kriege ich, was ich will. Aber warum bist du trotzdem geneigt nachzugeben? Weil es leichter ist, als immer wieder Nein zu sagen. Und genau das weiß der Teufel auch bei dir. Er versucht dich mit etwas und beim ersten Mal sagst du ganz überzeugt Nein. Du weißt, es ist falsch, Gott will das nicht. Aber dann versucht er es ein zweites Mal. Und irgendwann versucht er es ein drittes Mal. Und irgendwann ein fünftes Mal. Und irgendwann ein siebtes Mal. Genau diese Taktik wenden hier Sanballat und Geshem an. Ja, sie wollen in Vers 2 ein Treffen mit Nehemia verabreden. Ja, in der Ebene Ono. Also auf neutralem Boden. Nehemia durchschaut das sofort. Vers 2 am Ende. Sie hatten aber Sinn, mir Böses anzutun. Aber die lassen nicht locker. Ja, sie laden ihn fünfmal zu diesem Treffen ein. Fünfmal das Gleiche, Verse 4 und 5. Und der erste Gedanke, wenn man das so liest, ist doch, sind die doof? Fällt dir nichts Besseres ein? Nein. Steter Tropfen höhlt den Stein, sagt der Volksmund. Der Teufel weiß, jedes Nein kostet Kraft. Und deswegen versucht er dich manchmal durch ermüdende Wiederholung. Immer wieder die gleiche Versuchung, immer wieder. Was bedeutet für dich, nur weil du einen Gedanken immer wieder hast, heißt das noch lang nicht, dass er gut ist. Es gibt leider Christen, die denken sogar, wenn sie wiederholt denselben Gedanken haben, dann muss Gott zu ihnen sprechen dadurch. Ich habe seit Tagen andauernd denselben Gedanken. Ich glaube, Gott möchte mir etwas sagen. Nehemia hat sogar dieselbe Botschaft fünfmal schwarz auf weiß. Aber es war nicht von Gott. Ganz im Gegenteil. Ermüdende Wiederholung. Die zweite Taktik. Der Teufel meint es gut mit dir. Ja, die Wiederholungstaktik funktioniert bei Nehemia nicht. Also setzen sie im fünften Brief einen drauf. Ja, in Versen 6 und 7 lesen wir das. Sie sagen, Nehemia, du, schau mal, da gibt's so ein Gerücht. Du planst einen Aufstand und willst dich selbst zum König machen. Du, wir sollten uns mal treffen und wir sollten darüber reden, wie man so einem Gerücht begegnen kann. Sie heucheln, sich um Nehemia Sorgen zu machen. Auf seiner Seite zu stehen. Also Nehemia, das kann doch echt nicht sein, dass die Leute so etwas Fieses über dich behaupten. Ja, dabei sind sie selber, die das Gerücht in die Welt gesetzt haben. Und gleichzeitig setzen sie ihn unter Druck. Ja, der Brief ist öffentlich. Und sie fügen hinzu. Übrigens, da gibt's diesen Gasmu, das ist der Geshem aus Vers 1. Und er sieht es übrigens genau wie wir, der hat das Gerücht auch schon gehört. Es ist ein Angriff unter dem Deckmantel. Ich meine es gut mit dir. Aber Nehemia durchschaut auch das. Ja, gerade weil das Gerücht so absurd ist. Nehemia war ja einer der höchsten Beamten im Persischen Reich gewesen. Und er gibt diese Beamtenstelle auf, um irgendwo am anderen Ende des Reiches ehrenamtlich eine Stadtmauer wieder aufzubauen. Ja, also wenn Nehemia ein Revolutionär wäre, dann ein ziemlich dummer. Die Lüge des Feindes ist oft, ich meine es gut mit dir. Die dritte Taktik ist, du darfst sündigen, wenn es für etwas Gutes ist. Natürlich weiß der Teufel, dass wir als Christen so grundsätzlich wissen, was richtig und was falsch ist. Und dass wir als Christen auch grundsätzlich so die Einstellung haben, ich will nicht das machen, was falsch ist. Also wird er dir in den seltensten Fällen eine Versuchung zur Sünde schicken und dir dann einflüstern, hey, schau mal, da ist eine Sünde, begeh die mal. Nein, er kommt viel lieber durch die Hintertür. Und genau das ist, was Nehemia als nächstes erlebt. Ja, in Vers 10 ist er im Haus eines Schemaja. Über den wissen wir nichts Genaues. Wahrscheinlich war er Jude, vermutlich sogar ein Prophet. Und er versucht jetzt so eine ganz ähnliche Taktik wie der, wie Sanballat und Geshem vor ihm. Er sagt zu Nehemia, du Nehemia, es ist mega gefährlich hier in Jerusalem für dich. Wir sollten uns zusammen im Tempel verstecken. Da ist es nämlich sicherer, damit du nicht umgebracht wirst. Nehemia war nicht aus dem Stamm Levi, deswegen durfte er nicht in den Tempel gehen. Darauf stand teilweise sogar die Todesstrafe. Und genau das war auch das Ziel. Schemaja würde mit Nehemia in den Tempel gehen. Und nachher könnte man dann sagen, schaut euch mal den Nehemia an, der geht einfach so in den Tempel, obwohl er es nicht darf. Ja, vielleicht hätte man ihn nicht gleich hingerichtet, aber seine Autorität als Statthalter von Jerusalem, die wäre weg gewesen. Ja, da hätte er direkt zurück an den Königshof gehen können und weiter als Mundschenk arbeiten. Natürlich wusste Nehemia, dass er nicht in den Tempel darf. Aber wenn es doch darum geht, ein Leben zu retten, dann kann man ja mal wohl einen Kompromiss machen, oder? Das Ding ist, da kann sogar was dran sein. Als David mal vor Saul geflohen ist, da ist er zum Tempel, beziehungsweise damals noch zur Stiftshütte gekommen und hat die Brote, die dort waren, die heiligen Brote, die Schaubrote gegessen, um nicht zu verhungern. Aber hier besteht gar keine akute Gefahr. Und Nehemia durchschaut das, Vers 12 und 13. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern können. Wisst ihr, was das eigentlich Schlimme an dieser Aktion ist? Schemaja ist einer aus Gottes Volk. Ist einer aus der Gemeinde. Einer aus der Gemeinde, der sich von Teufel gebrauchen lässt, um Gottes Gemeinde zu schädigen. Und das Schlimme ist, er ist nicht nur aus der Gemeinde, sondern er beruft sich dabei auch noch auf Gott. Er sagt wohl sowas wie, Gott hat mir gesagt, du sollst das machen. Ja, das wird daran deutlich, dass Nehemia diesen Rat von Schemaja in Vers 12 als Weissagung bezeichnet. Also als Prophezeiung, als Botschaft von Gott. Und wenn du jetzt denkst, boah, das ist echt nicht gut, was der Schemaja gemacht hat, aber der war ja hoffentlich damals ein Einzelfall, dann muss ich dich leider enttäuschen. Und das sehen wir, wenn wir uns die vierte Taktik anschauen, die der Teufel verwendet. Das ist fromme Tarnung. Ja, wie gesagt, der Schemaja war nicht der Einzige. Einige aus dem Volk Israel hatten sich familiär mit Tobia verschwägert, einem der feindlichen Stammesfürsten, Vers 18. Und diese familiären Bande, die führten dazu, dass diese Leute zu Tobia gehalten haben, nicht zu Nehemia. Günther Guillaume arbeitete in den 60er und 70er Jahren für den Geheimdienst der DDR. Von dort wurde er dann nach Westdeutschland geschickt, um dort zu spionieren. Und er hat sich dabei so gut angestellt, dass er irgendwann zu einem der engsten Mitarbeiter des damaligen deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt aufgestiegen ist. Im Jahr 1974 ist er dann aufgeflogen, aber die kurze Zeit, die er in einer so hohen Position im Land des Feindes hatte, die war ein riesiger Erfolg für die DDR. Ja, es zu schaffen, einen Spion mitten beim Gegner in der Machtzentrale des Gegners zu positionieren. Etwas ganz Ähnliches macht der Teufel hier in Nehemia 6. Er hat seine Leute mitten im Volk Gottes. Schemaja in Vers 10, die Prophetin Noadia in Vers 14, die angeheiratete Verwandtschaft von Tobia in Vers 18. Das bedeutet, nur weil fromm draufsteht, ist nicht unbedingt der Heilige Geist drin. Nur weil sich jemand äußerlich als Christ bezeichnet, ist er nicht unbedingt einer. Und es kann sogar noch schlimmer sein. Vielleicht lässt er sich sogar als Geheimagent des Teufels gebrauchen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. In anderen Worten, nicht überall, wo christlich draufsteht, ist auch christlich drin. Das macht der Teufel seit dem Paradies, dass er sich durch fromme Worte tarnt. Als er Jesus in der Wüste versucht hat, zitiert er sogar die Bibel. Ja, wir haben das eben gelesen in Matthäus Kapitel 4. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Ja, Psalm 91 aus dem Mund des Teufels. Es gerät darum, ihn zu durchschauen. Das Anklopfen an die Hintertür, als das zu erkennen, was es ist. Gerade dann, wenn es sich ganz fromm tat. Und wenn du ihn dann durchschaut hast, dann geht es im nächsten Schritt darum, dabei nicht stehen zu bleiben. Sondern es geht darum, dass du aktiv widerstehst. Dass du sozusagen, um im Bild zu bleiben, die Hintertür schön zulässt und sie nicht doch aufmachst, obwohl du weißt, wer dahinter steht. Mein zweiter Punkt, wenn der Feind an die Hintertür klopft, dann widerstehe seinen Angriffen. Jakobus schreibt in seinem Brief kurz und bündig, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und genau das ist es, was Nehemia hier macht. Er durchschaut immer wieder die Taktiken und er bleibt standhaft. Ja, er geht den Angriffen nicht auf den Leim. Und es sind hier drei Prinzipien, die wir von Nehemia lernen können, wie du ganz konkret den Angriffen widerstehen kannst. Bleib fokussiert, bereite dich auf Angriffe vor und bekämpfe deine Angst. Bleib fokussiert, bereite dich auf Angriffe vor und bekämpfe deine Angst. Das erste ist, bleib fokussiert bei deinen Berufungen. Ja, als Mensch in dieser Welt stehst du in verschiedenen Berufungen. Je nach Alter, je nach Geschlecht, je nach Lebensstand. Als Kind hast du die Berufung, deinen Eltern zu gehorchen, dich zu Hause einzubringen, ein guter Schüler zu sein. Als Erwachsener dann eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, später arbeiten zu gehen. Solltest du heiraten, dich um deinen Ehepartner zu kümmern, später dann eventuell für Kinder da zu sein. Es geht darum, dein Haus oder deine Wohnung in gutem Zustand zu halten. Und natürlich nicht zuletzt treu deine Aufgaben in der Gemeinde zu machen. Und all diese Dinge, die hat Gott dir nicht als Berufung gegeben, einfach nur damit du beschäftigt bist, damit du was zu tun hast. Diese Aufgaben bewahren dich auch davor, irgendwelchen Versuchungen des Teufels auf den Leim zu gehen. Denn der Teufel, der hat niemals so leichtes Spiel mit dir, wie wenn du nichts zu tun hast. Wenn du einfach so in den Tag hineinlebst. Ja, als die Feinde hier Nehemia aus der Stadt rausziehen wollen, um sich mit ihm zu beraten, da sagt er, ich komme nicht. Das sagt er gleich 5-mal. Aber er sagt noch mehr, Vers 3. Er sagt, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Nehemia sagt, ich habe eine Aufgabe von Gott bekommen. Das ist gar nichts Spektakuläres. Ja, ich muss einfach jetzt eine Mauer bauen. Nehemia fokussiert hier auf das, was dran ist. Und genau davon will der Teufel ihn abbringen. Und genau davon will er auch dich abbringen. Ja, wenn du ab und an mal über deine Zukunft nachdenkst, dann ist es gut und richtig. Aber wenn du ständig nur über die Zukunft nachdenkst und immer überlegst, was könnte ich eigentlich noch machen, dann vernachlässigst du nicht nur das Hier und Jetzt, deine Aufgaben, die du heute hast. Du bietest auch dem Teufel ganz viel Angriffsfläche. In Lewis' Buch schreibt der Oberteufel Screwtape an einer Stelle an Wormwood, Gott möchte, dass die Menschen auf ihr Tun bedacht sind. Wir dagegen müssen sie mit Gedanken darüber beschäftigen, was mit ihnen geschehen wird. Deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ja, eine der wichtigsten Strategien im Kampf gegen die Angriffe des Teufels ist es, sei treu im Hier und Jetzt. Sei treu im Kleinen, im Heute. Wenn du einkaufen gehst, wenn du Windeln wechselst, wenn du ein Meeting auf der Arbeit leitest, wenn du die Straße fegst oder deinen Enkeln vorliest, dann ist es nicht nur Gottes Berufung an dich, die du halt tun sollst, weil es deine Aufgabe ist. Das ist natürlich auch. Es ist auch ein Schutzschild, was Gott dir gibt gegen die Angriffe des Teufels. Das zweite Prinzip, was Nehemia uns hier zeigt, um dem Teufel zu widerstehen, lautet, bereite dich auf die Angriffe vor. Ja, am Ende von Kapitel 6 sind die Angriffe erstmal vorbei. Nehemia hat alle abgewehrt, hat immer Nein gesagt. Er hat sich nicht in die Ebene Ono locken lassen und er hat sich auch nicht in den Tempel locken lassen. Aber er bleibt weiterhin sehr wachsam. Ja, in den ersten 3 Versen von Kapitel 7 bereitet Nehemia alles für einen möglichen Angriff vor. Er setzt Stadttore ein, Vers 1. Er überträgt den Oberbefehl über die Stadt an vertrauensvolle Männer. Er gibt Anweisungen, wann man die Tore öffnen darf und wann nicht. Und er lässt Wachen aufstellen, beides in Vers 3. Kurz gesagt, Nehemia ist nicht naiv. Er rechnet mit weiteren Angriffen und er bereitet die Stadt Jerusalem auf genau diese Angriffe vor. Genau das ist auch deine Aufgabe. Es gibt unter Christen 2 Einstellungen, die gefährlich sind. Das eine ist, dass man überall in dieser Welt nur noch das Böse und das Gefallene sieht. Im Prinzip hört man völlig auf, Gottes gute Schöpfung zu genießen. Denn alles ist ja irgendwie potenziell in der Lage, mich von Gott wegzuziehen. Und auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass wir vergessen, diese Welt ist gefallen. Dass wir vergessen, dass der Teufel immer noch als Fürst dieser Welt sein Unwesen treibt. Und dass er kein größeres Ziel mit dir hat, als dich von Gott wegzuziehen. Ist dir klar, dass der Teufel mit dir kein größeres Ziel hat, als dich von Gott wegzuziehen? Dass er vielleicht gerade in diesen Tagen, in diesen Wochen bei dir dabei ist und vielleicht sogar schon erste Erfolge feiert. Bereite dich auf Angriffe des Teufels vor. Das dritte, was wir von Nehemia lernen, ist, bekämpfe deine Angst. Niemals sind Menschen leichter zu beeinflussen, als wenn sie Angst haben. Ein Mensch, der Angst hat, ist einfach ziemlich leicht zu manipulieren. Deswegen kommen vielen Machthabern in dieser Welt auch gewisse Entwicklungen sehr entgegen. Ja, scheinbare oder wirkliche Pandemien scheinbare oder wirkliche Klimaveränderungen, scheinbare oder wirkliche Kriegsgefahr. Und dabei ist gar nicht entscheidend, ob die Gefahr wirklich besteht oder nicht. Wichtig ist, dass die Menschen glauben, sie besteht und dann Angst haben. Denn dann sind sie für alles bereit. Da lassen sie sehr viel mit sich machen. Und genau das weiß auch der Teufel. Screwtape schreibt an Wormwood: Nichts vermag das Herz eines Menschen gegen alle Bemühungen Gottes so wirksam zu verrammeln wie Ungewissheit und Angst. Und genau das wussten auch Tobias, Sanballat und Geshem. Gleich viermal wird in Kapitel 6 gesagt, dass sie alles gemacht haben, um Nehemia und den Israeliten Furcht einzujagen. Vers 9, Vers 13, Vers 14 und Vers 19. Viermal. Aber Nehemia lässt sich keine Angst machen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, Angst, die hat man oder man hat sie nicht. Ja, ich stehe ja nicht morgens früh auf und sage, heute ist ein guter Tag, heute werde ich Angst haben. Aber dass man nichts gegen seine Angst machen kann, das stimmt nur so halb. Natürlich ist Angst nicht völlig kontrollierbar. Ja, je schwerer die Umstände sind, die man hat oder die auf einen zukommen, desto verständlicher ist es, Angst zu haben. Aber auf der anderen Seite lesen wir in der Bibel sehr häufig den Befehl: Fürchte dich nicht. Was würde da nicht stehen, wenn du nicht die Verantwortung hättest, gegen deine Ängste zu kämpfen? Weißt du, du hast eine echte Verantwortung für deine Ängste. Eine echte Verantwortung, gegen deine Ängste zu kämpfen. Ist dir das klar? Und das wirksamste Gegenmittel, um gegen deine Ängste zu kämpfen, das ist es, deinem Gott zu vertrauen. Dem Gott, der den Teufel und mit ihm alle Ängste bezwungen hat. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Wenn der Feind an die Hintertür klopft, dann vertraue seinem Bezwinger. Ja, der Teufel ist stark. Und er ist sogar deutlich stärker als du in deinen besten Momenten. Aber Gott ist noch viel stärker. Und dass Gott stärker ist als der Teufel, das gehört zum ABC des christlichen Glaubens. Aber weißt du, was oft dein und mein Problem ist? Wir vergessen das immer wieder. Und gerade deswegen müssen wir uns immer wieder daran erinnern, um zu lernen, Gott zu vertrauen. Und die Frage ist, wie können wir das lernen? Erinnere dich daran, wie Gott in der Vergangenheit schon geholfen hat. Wenn es dir wie mir geht, dann sind Dinge, die Gott dir in der Vergangenheit geschenkt hat, ganz, ganz schnell selbstverständlich. Ganz schnell normal. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, das alles hat Gott mir geschenkt. Und wenn du dich erinnerst, dann lernst du, dass Gott vertrauenswürdig ist. Hier in Nehemia 6 wird es deutlich in Vers 15. Das steht so mittendrin in diesem Abschnitt, plötzlich folgender Satz. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Ja, mitten bei all diesen Angriffen durch die Hintertür, die Erfolgsmeldung. Die Mauer war der sichtbare Ausdruck von Gottes unsichtbarem Segen. Der Teufel ist stark, ja, aber Gott ist stärker. Die Mauer ist fertig. Und die Ironie der Geschichte hier ist, die ganze Zeit versuchen sie, den Mut von Nehemia zu brechen. Wie gesagt, viermal wird gesagt, dass sie ihm Furcht einjagen wollen. Aber die einzigen, die hier in diesem Kapitel den Mut verlieren, das sind die Handlanger des Teufels. Vers 16. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan war. Herrgott selbst ist für unsere Augen unsichtbar. Aber sein Wirken in dieser Welt, das kannst du sehen. Bei allem Leid, bei aller Sünde, bei allen negativen Umständen, es gibt so viele Dinge, für die auch du Gott dankbar sein kannst. Wo er dich mit seiner unsichtbaren Hand sichtbar segnet, schützt, versorgt und führt. Dieser Gott ist vertrauenswürdig. Und deswegen sollst du ihm ganz aktiv vertrauen. Warum lässt sich Nehemia hier keine Furcht einjagen? Weil er wirklich begriffen hat. Gott ist verlässlich. Und wie vertraut man ganz aktiv? Nehemia bringt es hier zum Ausdruck durch seine Gebete. Denn wenn du betest, dann gibst du zu, ich kann's nicht alleine. Ich bin nicht stark genug. Sei du meine Stärke. Ja, Nehemia ist so etwas wie der Meister der Stoßgebete. Wir haben im Buch Nehemia ganz viele Gebete von ihm überliefert und die allermeisten von denen sind ganz, ganz kurz. Hier in Vers 9, nun aber stärke du meine Hände. Und in Vers 14, gedenke mein Gott dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Werken, auch der Prophetin Noadia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Diese Stoßgebete, das ist Nehemias unmittelbare Antwort auf den Versuch, ihm Angst einzujagen. Es gab früher mal unter Christen so einen Slogan, der hieß, mach aus Sorgen ein Gebet. Wir könnten ihn hier ein Stück umformulieren zu, mach aus deinen Ängsten ein Gebet. Denn im Gebet schreist du zu dem, der stärker ist als alle Ursachen deiner Ängste. Stärker als alle Ursachen deiner Ängste. Nehemia und seine Mitstreiter, die hatten hier die wachsende Mauer als sichtbares Zeugnis der unsichtbaren Güte Gottes. Und wir haben wahrscheinlich keine Mauer aus Stein. Aber wir haben genauso in unserem Leben Zeichen der Güte unseres unsichtbaren Gottes. Ja, überhaupt, dass es hier eine Gemeinde gibt, dass Menschen hier im Namen Gottes zusammenkommen, die Gott aus der Finsternis dieser Welt gerettet hat. Schaut euch mal um. Es ist ein Zeugnis, ein sichtbares Zeugnis der Güte Gottes. Brot und Wein, wenn ihr Abendmahl feiert. Sichtbare Zeichen der Güte Gottes. Und die Zeugnisse, die wir heute haben, die sind oft viel besser als eine Mauer aus Stein. Und sie erinnern uns daran, dass der König, dem wir gehören, wirklich vertrauenswürdig ist. Warum ist er vertrauenswürdig? Warum kannst du dich auf ihn verlassen, gerade dann, wenn der Feind an deine Hintertür klopft? Warum? Wir wollen uns zum Schluss drei Gründe anschauen, warum du dich auf ihn verlassen hast, warum du ihm vertrauen darfst. Der erste Grund ist, weil er dich versteht. Er versteht dich. Wir haben eben gelesen, wie er versucht worden ist vom Teufel. Wenn der Feind an deine Hintertür klopft, dann sollst du nicht nur vertrauen und beten, weil er dir helfen kann, sondern du darfst als erstes wissen, er versteht dich. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, vom Teufel angefochten zu werden. Du musst nicht im Gebet sagen, Jesus, du weißt, dass in meinem Leben gerade alles drunter und drüber geht, aber leider weißt du ja gar nicht so richtig, wie das ist. Also erkläre ich es dir jetzt erstmal, bevor ich dich dann bitte. Nein. Jesus hat Mitleid mit dir, weil er in ähnlicher Weise vom Teufel angefochten wurde wie du. Du darfst wissen, wenn du vom Teufel durch die Hintertür angegriffen wirst, dann darfst du zu Jesus schreien und wissen, er versteht dich. Das Zweite, was wir wissen dürfen, ist, er versteht dich nicht nur, er hat auch standgehalten. Problem ist nämlich, wir Menschen halten oft nicht stand. Adam und Eva essen die Frucht im Garten. Abraham hat behauptet, Sarah sei seine Schwester. Jakob hat dauerhaft betrogen, die Israeliten haben dauerhaft gemotzt. Die Richter und Könige haben fast alle versagt. Herr Nehemia ist ja eine der ganz wenigen Ausnahmen in der Bibel. Aber schon der Blick auf seine Zeitgenossen zeigt ja, Gottes Volk insgesamt ist im Standhalten eine absolute Niete. Ja, Schemaja und wie sie alle heißen hier in diesem Kapitel. Jesus hat standgehalten. Und deswegen ist er vertrauenswürdig. Ja, stell dir mal vor, da hat jemand ein Alkoholproblem und er geht zu jemandem anderes, dem er sich anvertrauen will, um Hilfe zu bekommen und der andere sagt, ich verstehe dich total. Ja, ich kenne das. Ich weiß, womit du kämpfst, aus eigener Erfahrung. Gerade gestern bin ich wieder gefallen und habe zur Flasche gegriffen. Ja, dann ist zwar schön, dass der andere ganz genau weiß, wie es einem geht und auch noch Verständnis hat, aber der andere bietet ja keine Hoffnung. Der hat ja genau dasselbe Problem. Der ist ja genauso schwach wie du. Jesus versteht dich, Jesus hat Mitleid mit dir, aber als jemand, der stärker ist als das Problem, der stärker ist als du, der stärker ist als der Feind. Bei ihm hat der Feind an die Hintertür geklopft und ist gnadenlos gescheitert. Einer der hoffnungsvollsten, einer der schönsten Verse in den Evangelien ist der letzte Vers von der Lesung, die wir eben in Matthäus 4 gelesen haben, als Jesus versucht wurde. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Jesus wird versucht. Dreimal. Und dreimal scheitert der Teufel. Und dann steht da einfach, da verließ ihn der Teufel. Ist doch nur annähernd eine Ahnung, was für eine großartige Botschaft in diesem kurzen Satz steckt. Deswegen und nur deswegen kannst du Jesus vertrauen, dass er dir in deinen Anfechtungen zur Seite steht, als jemand, der so lange widerstanden hat, bis der Teufel gegangen ist. Er weiß nicht nur, was du erlebst, er weiß auch, wie man es durchsteht. Und er will dir die Kraft schenken, dass du das auch schaffst. Und das Dritte, was Jesus in deinem Kampf so vertrauenswürdig macht, ist, er hat nicht nur widerstanden. Er hat auch dem Teufel, der alten Schlange, den Kopf zertreten. Ja, die Schlange zappelt jetzt noch. Und die Schlange zappelt jetzt sogar besonders aggressiv, weil sie weiß, viel Zeit hat sie nicht mehr. Aber der Kopf ist zertreten. Das war am Kreuz, als der Teufel endgültig gewinnen wollte. Das, woran er ein paar Jahre vorher noch gescheitert ist, das will er jetzt endlich zu Ende bringen. Und diesmal nicht durch die Hintertür, sondern diesmal sichtbar vor aller Welt. Es wurde die bitterste und die ironischste Niederlage der Weltgeschichte. Denn der verblutende und erstickende König rief auf dem Hügel Golgatha außerhalb der Stadt, übrigens mit Blick auf die Steine, die Nehemia hier aufgerichtet und aufgebaut hat. Es ist vollbracht. Ja, jetzt zappelt die Schlange noch. Und deswegen fühlt sich dein Leben oft so an wie das hier von Nehemia. Immer irgendwie unten durch. Immer angefochten. Immer irgendwie Klopfgeräusche. Mal an der Vordertür, mal an der Hintertür. Aber dein Vorteil gegenüber Nehemia ist, du lebst bereits nach dem Sieg über die Schlange. Ihr Ende ist sicher. Du wirst sie überleben. An einem ganz sicheren Tag in der Zukunft wirst du im neuen Jerusalem leben. Und die Tobias, die Sanballats, die Geshems, die Screwtapes dieser Welt werden weit, weit weg sein. In dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Weißt du, was der große Unterschied ist zwischen dem alten Jerusalem, was Nehemia hier aufgebaut hat, und dem neuen Jerusalem, in dem du und ich einmal leben werden? Ein ganz, ganz großer Unterschied sind die Stadttore. Wir lesen hier nämlich von den Stadttoren in Kapitel 7 am Anfang. Nehemia setzt sie in die Mauern von Jerusalem ein. Und er gibt einen detaillierten Bericht, wann sie offen und wann geschlossen sind. Ja, Vers 3. Man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch Wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Die Tore der Mauer waren nur wenige Stunden am Tag geöffnet aus Sicherheitsgründen. Und der Grund war, damit der Feind höchstens an die Tür klopfen kann und eben nicht reinkommt. Neu Jerusalem, da wird es auch Tore geben. Die Tore dort sind aus wunderschönen Perlen. Aber dass sie aus Perlen sind, ist nicht der beste und nicht der schönste und nicht der größte Unterschied zu diesen Toren hier bei Nehemia. Das Beste an diesen Toren ist, Offenbarung 21, Vers 25, diese Tore werden nie wieder geschlossen werden, weil es nicht mehr nötig ist, weil es keine Schlange mehr gibt und keine Handlanger mehr. Genau daran darfst du dich erinnern, wenn es in deinem Leben hart ist, wenn es Klopfen an die Hintertür in deinem Leben, vielleicht gerade heute oder in dieser Woche, ohrenbetäubend wird. Du hast jemanden, auf den du dich verlassen darfst.
Weil er dich versteht.
Weil er den Teufel jetzt schon im Würgegriff hält und weil der Tag ganz sicher kommt, an dem du endlich, endlich durchatmen kannst. Der Tag, an dem du erlebst, der Feind ist besiegt, die Nacht ist vorbei und die Freude perfekt. Amen.